Also wir sind in Kapitel 10, Vers 11. Kapitel 10, Vers 11. Übrigens, einer der Brüder hat mir gesagt, dass mit dem Gedachte, das Gedachte im Sinne von erinnerte sich, um da noch was zu erledigen, dass dies eine Stelle wäre Esther 2, Vers 1. Das ist schon eine gute Stelle, aber die andere haben wir immer noch nicht gefunden. Aber das ist eigentlich schon eine sehr gute Stelle, auch die diesen Sinn bringt, dass der König dachte an Vasti, was sie getan hatte. Er erinnert sich sozusagen in diesem Sinn daran, dass, ja, Esther 2, Vers 1 war das. Aber es sind auch andere Stellen, aber die suchen wir dann. Ich habe keine Zeit gehabt. Wir machen jetzt weiter. Hebräer 10, Vers 11. Und jeder Priester steht und leistet den Dienst Tag für Tag und bringt dieselben Opfer vielmals dar, welche niemals imstande sind, Sünden wirklich wegzunehmen. Das haben wir schon beachtet. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass der Priester steht. Das heißt, er leistet den Dienst, er ist emsig da beschäftigt und er ist nie fertig. Hier sind die Bibelstellen, 5. Mose 17, Vers 12. Der Priester, der dasteht, um den Dienst des Herrn zu verrichten. 5. Mose 17, Vers 12. Der Priester, der dasteht. 5. Mose 10, Vers 8. Da geht es darum, in jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, um die Lade des Bundes zu tragen und vor Jahwe zu stehen, um ihm zu dienen. 5. Mose 10, Vers 8, 17, Vers 12, 10, Vers 8, 18, Vers 7. Jetzt 18, Vers 7. Sie verrichten den Dienst. Er verrichtet den Dienst im Namen des Herrn seines Gottes, wie alle seine Brüder, die Leviten, die dort vor dem Herrn stehen. Sie stehen. Oder Richter 20, 28. Richter 20, Vers 28. Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, stand vor der Lade, vor der Bundeslade in jenen Tagen. Auch wiederum wird betont, es geht um ein Stehen des Priesters. Sie brachten immer wieder dieselben Opfer dar und standen. Sie waren nicht im Stand, diese Opfer waren nicht imstande, Sünden wegzunehmen, deshalb mussten sie weiterstehen. Die Priester mussten deshalb weiterstehen. Aber er, der Herr Jesus, Vers 12, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, setzte sich. Sein Setzen ist also ein Zeichen dafür, dass sein Opfer ausreicht und dass er Sünde wirklich weggenommen hat. Und jetzt darf er sich für immer setzen. Aber er, nachdem er ein Opfer für Sünden dargebracht hatte, setzte sich für immer zur Rechten Gottes. Er setzte sich für immer zur Rechten Gottes. Hier übrigens ist die Frage, wie soll denn hier wieder eine Übersetzungsfrage, wie soll man das Wort für immer, wo soll das hinkommen, für immer? Hat er das Opfer für immer gebracht oder hat er sich für immer gesetzt? Da gibt es mehrere Übersetzungen, die einen so, die anderen so. Und hier sind 5, 6 Argumente, warum es geht, warum das gehört zu für immer, das zum Setzen und nicht zum Opfer. Für immer hat er sich gesetzt. Aus folgenden Gründen. Erstens, es wird ein Kontrast zum Stehen betont. Die Priester stehen, er sitzt, und zwar für immer sitzt er jetzt. Das wird betont hier. sein Sitzen für immer. Kontrast zum Stehen. Der Priester steht lange, lange und immer wieder und er sitzt für immer. Zweitens, wir hätten sonst gar keine Stelle in der Bibel, wo das ausgesagt wäre, dass er sich für immer gesetzt hat. Das ist deshalb wichtig, weil die andere Aussage, dass sein Opfer für immer gilt, das steht ja oft in der Bibel, hat er gerade vorher auch gesagt, dass sein Opfer für immer gilt. Aber dass er sich gesetzt hat für immer, das wird hier betont. Das ist also hier die einzige Stelle, ist von daher also auch wichtig. Drittens, für immer betont im Griechischen ohne Unterbrechung. Das Wort im Griechischen heißt fortwährend, ohne Unterbrechung, fortdauernd. Also er setzte sich ununterbrochen, könnte man übersetzen. Er setzte sich ununterbrochen zur Rechten Gottes. Er setzte sich und sitzt ununterbrochen zur Rechten Gottes. Das würde nicht passen für das Opfer darbringen, denn er hat nicht ununterbrochen das Opfer dargebracht.
Wie ist es denn zu verstehen, als Stephanus gesteinigt wurde?
Hier ist eine Priestersprache. Es geht jetzt nicht darum, was der Herr Jesus tut. Der Herr Jesus tut vieles im Himmel. Und wir dürfen uns nicht das so statisch vorstellen, als der Herr Jesus einfach hier auf einem Stuhl im Himmel sitzt und er steht nicht ein einziges Mal auf, er sitzt immer und er sitzt und sitzt und sitzt und sitzt. Darum geht es nicht. Wenn die Schrift von einem Thron spricht und von der Rechten Gottes und Sitzen spricht, dann will sie gewisse Assoziationen in uns hervorrufen. Und diese Assoziation heißt, wir denken, wenn wir an einen Thron denken, denken wir an eine Herrschaft. Oder? Und wenn wir mit Christus am Thron sitzen, heißt das, dass wir mit ihm herrschen. Bitte stellen Sie sich bitte aber nicht vor, dass wir die ganze Ewigkeit lang auf einem Thron sitzen. Nur sitzen, ganze Zeit nur auf einem Thron sitzen. Das ist nicht gemeint. Das ist genau der Ausdruck, mit ihm am Thron sitzen heißt mit ihm regieren. Und einer, der regiert, der steht auch auf vom Thron. Ja? Und wenn David sich auf den Thron setzte, oder in jener Zeit saß der und der auf dem Thron, dann heißt es, er regierte. Und wenn der Herr Jesus für immer zur Rechten Gottes sitzt, dann heißt es, dass er hier in diesem Zusammenhang, dass er nicht mehr dient, dass er nicht mehr als Priester dient. Der Priester sitzt jetzt, der Priester hat das Werk vollendet. Wir dürfen hier also nicht meinen, der Herr Jesus, das sei die einzige Körperhaltung des Herrn Jesus im Himmel, das Sitzen. Das beweist ja gerade Stephanus, dass er gestanden ist. Ich sehe ihn stehen, den Herrn stehen. Dann viertens, die ewige Gültigkeit des Opfers Jesu Christi wurde bereits in Vers 10 herausgestellt und wird später in Vers 14 nochmals unterstrichen. Das wäre jetzt eine unnötige Wiederholung, würde es in Vers 12 noch einmal gesagt. Aber wenn es sich auf das Sitzen betrifft, dann ist es was Besonderes, oder? Dann ist es eine zusätzliche Aussage. Also Vers 10 und Vers 14 wird eigentlich das schon gesagt, dass das Opfer für immer gilt. Vers 10, wir sind durch dieses einmalige Opfer das Geheiligte, und Vers 14, wir sind mit einer Darbringung hat er für immer uns zum Ziele gebracht, einmal für immer. Aber in Vers 12 wird eben noch zusätzlich betont, dass er sitzt für immer. Und fünftens, ja eben, das ist, und ich habe jetzt, das ist die andere Art, wie man das übersetzt, aber ich meine, dass diese Übersetzung von Vers 12, dass das für immer zum Sitzen gehört, nicht zum Opfer. Und übrigens, da gibt es einen sehr guten Artikel in den Handreichungen, wer das kennt, die Handreichung von den Brüdern, wie heißen sie, ich weiß nicht den Autor, von den Brüdern, von den offenen Brüdern. Die haben so eine dicke, ich weiß nicht, 20-bändige Handreichungen. Und da ist ein Artikel über dieses drinnen, sehr, sehr gut. Fünftens, unser geliebter Herr könnte sich nicht für immer zur Rechten Gottes gesetzt haben, wenn er nicht ein ewig gültiges Opfer vollbracht hätte. Das ewige Sitzen bedingt also vorher, dass er vorher die Darbringung eines ewig gültigen Opfers. Das heißt, das eine bedingt das andere. Andererseits wäre es aber denkbar, dass er nach der Vollbringung dieses Opfers sich immer noch, wäre es aber nicht denkbar, dass er nach Vollbringung dieses Opfers sich immer noch nicht endgültig als hoher Priester. Einen Satz falsch gelesen. Andererseits aber wäre es denkbar, theoretisch denkbar, dass er nach Vollbringung dieses Opfers sich immer noch nicht endgültig hingesetzt hätte. Deshalb muss er es jetzt betonen. Könnte ja sein, dass er das Opfer darbringt, für immer darbringt, das Opfer ist fertig, aber er hat sich nicht für immer gesetzt. Und jetzt will er betonen, aber er hat sich auch für immer gesetzt. Das heißt, er will zusätzlich betonen, nicht nur das Opfer ist für immer, sondern auch das Sitzen ist für immer. Und sechstens, der Parallelismus dieser Sätze und der Gedankenfortschritt sprechen dafür, dass dieser Ausdruck ununterbrochen, fortwährend, für immer, nicht zum Partizipialsatz, sondern zu dem Hauptsatz gehört. Aber das ist jetzt für Griechischkenner, das lassen wir hier weg. Gut, wir gehen weiter. Er setzte sich für immer zur Rechten Gottes und im Weiteren darauf wartend, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Er wartet darauf und er wartet so lange, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Jetzt ist er fertig und wartet. Sein Sieg über seine Feinde spricht von unserer Geborgenheit in seiner Rettung. Jetzt, der Herr Jesus hat alles vollbracht, jetzt sitzt er und wartet. Es ist nicht so, jetzt sitzt er und bereitet sich vor auf den letzten großen Krieg. Nein, es ist kein Vorbereiten für einen Krieg mehr nötig. Es ist alles fertig. Die Feinde werden alle besiegt werden, es ist nur eine Frage der Zeit. Er wartet jetzt, bis sie gelegt werden. Das ist keine jetzt Kriegsrüstung jetzt im Himmel, auf die letzte Zeit. Nein, alles ist von diesem einen Werk auf Golgatha schon, alles ist mit diesem einen Werk von Golgatha schon vollbracht. Und es ist nur noch ein Warten. Letztlich ist es Gott, der ihm alle Feinde zu Füßen legen wird. Das ist klar. Wir lesen in der Offenbarung, dass es aber gar keinen Kampf mehr geben wird. Es wird kein Kampf. Er hat einmal gekämpft, Offenbarung 5, es hat gekämpft der Löwe aus dem Stamme Juda. Der hat einmal gekämpft. Und der steht da. Und wenn er auf der Bildfläche erscheint in der letzten großen Schlacht, er braucht nur erscheinen. Er braucht nur kommen, er braucht nur hauchen und der Antichrist wird getötet durch den Hauch seines Mundes und alle Heere fallen um. Es wird kein Kampf mehr stattfinden, es ist nur noch eine Zeit, er wartet auf die Zeit, wann er erscheinen darf, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo er erscheinen wird. Und alle Feinde liegen dann alle automatisch zu Füßen, weil er der Große ist, weil er Gott ist. Der Mensch, der Gott ist zugleich. Denn mit einem Opfer, mit einer Darbringung hat er für immer zum Ziele gebracht, die geheiligt werden. Wir sind alle in Christus zum Ziele gebracht. Sobald wir in Christus sind, sobald wir nun mit diesem hohen Priester verbunden sind und sein Opfer angenommen haben, sind wir zum Ziele gebracht. Das heißt, das Gewissen ist völlig entlastet. Es gibt kein Bangen und Zagen mehr, werde ich vielleicht doch noch schuldig erfunden werden? Kann ich bestehen vor dem Gericht Gottes? Es gibt kein Zagen mehr, denn Christi Opfer spricht für uns. Und das ist ausreichend. Die Gemeinschaft mit Gott ist ein für alle Mal hergestellt worden. Und ich darf in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn ich sündige, dann darf ich sofort bekennen. Und er ist treu und gerecht und vergibt mir und reinigt mich von jeder Ungerechtigkeit. Und ich kann die Gemeinschaft mit dem Vater wieder genießen und mit dem Sohn. Also so dürfen wir jetzt jeden Tag mit einem gereinigten Gewissen leben. Das heißt aber nicht, dass wir es deshalb leicht nehmen mit der Sünde. Es heißt hier, mit einem Opfer hat er die für immer zum Ziele gebracht, die geheiligt werden. Wir sind noch unterwegs und wir sind noch in einem Prozess des Geheiligtwerdens. Ja, wie sollen wir das verstehen? Zuerst sagt er, wir sind geheiligt und jetzt sagt er, wir werden geheiligt. Und alles im einen Satz, in einem Nebensatz. Wie sollen wir das verstehen? Wie können wir einerseits schon geheiligt sein und andererseits doch noch geheiligt werden in einem Prozess? Wir leben in zwei Wirklichkeiten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir leben in zwei Wirklichkeiten. Der Christ lebt in zwei Wirklichkeiten. Paulus hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber nicht ich. Ich lebe nicht ego. Heißt im Griechischen. Ich lebe nicht ego. Ich lebe nicht ich. Ohne Komma. Ich lebe nicht ich. Ich lebe nicht mein Ego. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, ich lebe in zwei Wirklichkeiten. Einerseits lebe ich in Christus, andererseits lebe ich in meinem Leibe. Und was ich in Christus bin, ich bin geheiligt. Ich bin zugänglich, ich habe jetzt Zugang zu Gott, ich bin für Gott passend gemacht. Als Geheiligter kann ich mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn ich nicht mit geheiligt wäre, könnte ich unmöglich mit Gott Gemeinschaft haben. Ich könnte mich nicht im Heiligtum aufhalten. Als Unreiner darf ich niemals ins Heiligtum. Aber jetzt bin ich geheiligt, habe jetzt Gemeinschaft mit Gott, kann ungehindert mit ihm Gemeinschaft pflegen. Aber gleichzeitig lebe ich noch im Leibe und das bedeutet, dass ich geheiligt werden muss, weil mein Leben in dieser Welt ist immer noch in Verbindung mit Sünde. Rund um mich herum ist Sünde und in mir ist Sünde. Ich weiß es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Die Sünde wohnt in meinem Fleisch, sagt Paulus. Das heißt, ich habe etwas in meinem Wesen, das mich mit dem Diesseits verbindet. Und die Bibel sagt, dieses, was mich mit dem Diesseits verbindet, das ist das Fleisch. Das ist nicht nur der Leib alleine, das Fleisch ist das Wesen und die Dynamik, die mich mit dem Diesseits verbindet, das sind auch Gefühle, das sind auch stolze Gefühle und was weiß ich, das sind auch Sünden, die nicht mit dem Leib zu tun haben. Ich bin mit dieser Welt in Verbindung und ich hänge irgendwie an dieser Welt. Ich möchte nicht sterben. Das ist ja auch gut so, sonst würden wir uns ja viel zu schnell Schaden antun. Es ist gut, dass wir nicht sterben wollen, vom Leib her, vom Leiblichen her. Es ist gut, dass wir in uns etwas haben, das kämpft. Ja? Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Und das ist gut so, vom Körperlichen her. Aber auf der anderen Seite muss ich auch lernen zu verzichten. Und verzichten heißt immer ein Stück sterben. Und das muss ich lernen, obwohl ich nicht sterben will, in manchen Punkten doch sterben, verzichten. Nicht die eigene Ehre suchen. Und das ist ein Prozess, die Bibel nennt den geheiligt werden. Einerseits bin ich geheiligt durch das ein für alle Mal dargebrachte Opfer Jesu Christi. Das bin ich in Christus. Und das ist eine Wirklichkeit. Ich bin in Christus und ich bin in der Gegenwart Christi und Christus wohnt in mir und ich bin im Himmel. Ich bin mit Christus auferstanden. Ich lebe mit Christus. Ich bin mit Christus, er hat mich mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Epheser 2, Vers 6. Ich habe eine neue Existenz in Christus. Gleichzeitig aber habe ich noch die alte Existenz im Leibe. Das gibt eine Spannung und diese Spannung heißt Heiligung. Ich lerne jetzt zu leben, dass ich auch im praktischen Leben im Leibe, dass ich verzichte und dass ich Christus ähnlich werde, dass ich nicht reagiere, wie ich vom Fleisch her reagieren würde. Wenn mich wer ärgert, dann werde ich zornig. Das ist die Dynamik meines Fleisches, oder? Wer mich ärgert, oder wenn mir eine runterschlägt, dann bekommt eine zurück. Das ist die Dynamik des Fleisches, oder? Oder wenn ich geehrt werde, dann werde ich stolz und denke hoch von mir. Das ist die Dynamik des Fleisches. Und jetzt muss ich lernen, dass ich in Christus eine neue Existenz habe. Ich bin auferstanden mit Christus, ich habe das Leben Jesu Christi und jetzt muss ich lernen, dass ich die Gesinnung Christi verwende. Die Bibel sagt, anziehe. Also, ich schaue mir, was ist in meinem Schrank und dann sage ich, was nehme ich jetzt, was ziehe ich heute an? Heute nehme ich Geduld und Sanftmut und Güte und jetzt schlüpfe ich da rein und das trage ich jetzt zur Schau. Ja. Das ist mein Kleid. Und das andere muss ich ablegen. Kolosser 3 legt ab und zieht an. Kolosser 3, Vers 5, die folgenden Verse. Das eine muss ich töten, das andere muss ich anziehen. Tötet die Glieder, die in euch sind. Unzucht, böse Lust, Unreinheit und so weiter. Legt das alles ab. Wut, Zorn, Schlechtigkeit. Das heißt, das ist jetzt ein praktisches Leben, ein praktisches, ich muss hier was tun, ich muss hier sagen, Herr Jesus, ich möchte jetzt auf dich vertrauen und ich möchte dir danken, dass ich nicht schuldig bin, nach meinen eigenen Lüsten zu leben. Ich darf jetzt aufstehen am Morgen, ich liege im Bett und sage so, ich stehe jetzt auf und du kommst mit, sage ich zu meinem Leib, oder? Ich stehe jetzt auf, ob du willst oder nicht, du musst jetzt raus aus den Federn. Muss man hart umgehen mit dem Leib manchmal. Manchmal muss man sagen, ja, jetzt musst du schlafen, weil sonst bist du überhaupt nicht mehr fit und kannst gar nichts mehr leisten. Manchmal muss man sagen, so, und du gehst jetzt schlafen. Denn wir haben ja auch ein bisschen zu sorgen für unseren Körper, aber wir müssen das müssen uns vom Herrn führen lassen. Manchmal heißt, sagt der Herr, nein, jetzt geh noch nicht schlafen, jetzt gibt es noch was zu tun. Und manchmal sagt der Herr, du sollst schon lang schlafen gehen, warum bist du noch auf? Also das nennt die Schrift geheiligt werden. Man wird geheiligt, das ist ein Prozess. Der Herr Jesus tut es in unserem praktischen, wie soll ich sagen, in unseren Eigenschaften, in unserem Charakter, in unseren praktischen Auswirkungen des Lebens. Es bezeugt uns das aber auch der Heilige Geist, Vers 15. Es bezeugt uns aber auch das auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hatte, dies ist der Bund, mit dem ich mich nach jenen Tagen mit ihnen verbünden werde, spricht der Herr, wobei ich meine Gesetze in ihre Herzen geben werde und in ihr Denken werde ich sie schreiben. Nachdem er also das gesagt hat, sagt er, Vers 17, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. Wo aber eine Vergebung dieser ist, ist nicht länger ein Darbringen eines Opfers für Sünde. Jetzt sagt er, schau, was ich jetzt euch gezeigt habe, was ich jetzt gesagt habe, dass das Opfer Jesu Christi vollbracht hat, das steht wieder schon in eurem Testament, in eurem Alten Testament. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Und wir beachten wieder, wie er das sagt. Er sagt nicht, dass es hat einmal der Heilige Geist gesagt. Oder es hat einmal der es hatte mal einer in der Bibel geschrieben, Folgendes, so und so. Nein, er sagt, das bezeugt uns heute, das bezeugt uns der Heilige Geist, Gegenwart. Und er zitiert wieder Jeremia 31. Dieser, nachdem er also gesagt hatte, das ist der Bund, meine Gesetze gebe ich in ihre Herzen und in ihr Denken, werde ich sie schreiben. Nachdem er das gesagt hatte, sagte er im nächsten Vers, Jeremia 31, Vers 34, und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr, werde ich nicht mehr dran denken. Es gibt jetzt eine vollkommene Vergebung. Und hier haben wir wieder dieses Wort Gedenken. Das heißt, ich werde es nicht mehr zur Sprache bringen vor Gericht. Ich werde es nicht mehr zur Sprache bringen. Wir sollen nicht meinen, dass Gott eine Gedächtnislücke hat. Wir sollen nicht meinen, dass wir auch eine Gedächtnislücke haben und in der Ewigkeit, dann stehen wir da und dann schauen wir den Herrn Jesus an und dann sehen wir seine Wunden und dann sagen wir, warum hast denn du da Wunden? Sagt er, ich bin gestorben für dich. Ah, das habe ich vergessen. Habe ich immer Sünden gehabt? Nicht so. Wir werden sehr wohl wissen, dass wir Sünden gehabt haben. Wir werden sehr wohl uns daran erinnern, dass wir mal Sünder waren und wie viel furchtbare Sünden wir getan haben. Nicht in dem Sinne vergessen wir und vergisst Gott auch nicht. Der Herr Jesus wird nicht vergessen, warum er eigentlich gestorben ist, oder? Dass er für diese Sünden, ganz konkreten Sünden von uns gestorben ist. In dem Sinn vergisst es natürlich nicht. Aber in dem Sinn bringt es Gott nicht mehr ins Gericht. Er bringt es nicht mehr zur Sprache. Er wird nicht mehr sagen, da gibt es noch ein paar Punkte. Sind die schon bestraft worden? Ja. Er bringt es nicht ins Gedächtnis. Beim Gericht. Und das heißt für uns vollkommene Vergebung. Denn unsere Sünden sind bereits gerichtet worden auf Golgatha. Und wo eine Vergebung ist, da gibt es keine Opfer mehr. Da gibt es kein Opfern mehr, keine Darbringung eines Opfers mehr, Sündopfers mehr. Damit hat er jetzt bewiesen, dass es das Alte Testament schon zeigt, dass die Opfer aufhören. Das war für die Juden, für die Christen eine große Hilfe, die Christen, die hier ins Judentum zurückgehen wollten. Das ist ja von der Bibel, vom Alten Testament her klar belegbar, dass die Opfer aufhören müssen. Jeremia 31 ist der Beweis. Und wir sehen wieder, wie man hier mit dem Alten Testament umgeht. Da sind oft ganz kleine Details wichtig. Man muss sehr genau lesen. Und der Hebräerschreiber kennt seine Bibel genau und er hat eine gute Übersetzung. Und er hat da nicht irgendeine gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder so. Da kann man nichts, könnte nichts argumentieren so. Man braucht genaue, gute Übersetzungen. Man muss genau arbeiten. Und wenn wir das tun, wir müssen auch so sein. Gott erwartet von uns auch, dass wir sehr genau umgehen mit der Schrift. Sind hierzu Fragen, Ergänzungen? Wir müssen hier zwischen zwei Gerichten unterscheiden. Es gibt ein Gericht um Himmel oder Hölle, sozusagen. Das ist das, wovon wir jetzt immer gesprochen haben. Es gibt ein Gericht da geht es um die Frage der Rettung oder des Verlorengehens, oder? Die Bibel spricht aber auch von einem Richterstuhl, wo es um Belohnung geht, oder? 2. Korinther 5, Vers 10, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und lesen wir den Vers, auf das wir empfangen, wie wir gehandelt haben bei Leibesleben. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder das als Ertrag erhalte, als Lohn erhalte, wohin sein Tun im Leibe führte, es sei Gutes oder Schlechtes. Hier ist aber nicht der Richterstuhl, nicht ein Gerichtsthron, wo es darum geht, ewige Verdammnis oder ewiges Heil. Das ist gar nicht der Fall. Er spricht hier zu Gläubigen und sagt den Gläubigen, dass sie für jedes Handeln wird der Herr ein Lob oder ein Tadel geben. Hier, ganz klar, damit wir als Ertrag, als Lohn erhalten, das, wohin unser Tun im Leibe führte, es sei Gutes oder Schlechtes. Und jedes Wort, das wir sprechen, und jedes Wort, das wir zu viel sprechen, was wir nicht sprechen sollten, wird der Herr sagen, warum hast du das gesagt? Warum hast du das Lied gesungen? Oder warum hast du dort mitgesungen? Oder warum hast du dort so und so reagiert? Warum warst du da beleidigt? Und das ist wir müssen uns vorstellen, wir lieben diesen Herrn. Und dann sagt der Herr sowas. Und man kann nicht antworten. Man kann sich nicht verantworten, man kann nicht Rechenschaft ablegen, denn man weiß, man hat den Herrn beleidigt. Und nicht nur den Herrn, manchmal haben wir auch Geschwister beleidigt. Und so zeigt uns der Herr, es ist schon wichtig. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Hauptsache ich habe jetzt Vergebung, ich habe einen hohen Priester, der mir alle Sünden vergeben hat und im ewigen Gericht, das wird nicht mehr zum Vorschein kommen, wunderbar. Jetzt lebe ich einfach irgendwie. Bin ja gerettet in Christus. Oh nein. Es kommt sehr drauf an, wie ich rede. Es kommt sehr drauf an. Manchmal ist es nur ein Wort. Man sagt einen Satz und man sagt ein Wort zu viel. Und dieses eine Wort, das zu viel ist, das gibt dem ganzen Satz einen Unterton, einen Geschmack, dass der andere einen Vorwurf bekommt oder eine Kritik oder irgendwas, wo man den anderen jetzt eins auswischt damit, oder? Und der Herr sagt, wir werden alle für jedes Wort Rechenschaft ablegen. Und das wird an diesem Richterstuhl Christi sein. Wann wird das sein? 1. Korinther 4, Vers 5 steht das. 1. Korinther 4, Vers 5. Wann wird dieses Gericht, dieses Lohngericht sein? Der Herr beurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird das Verborgene der Dunkelheit und offenbaren wird die Entschlüsse der Herzen. Und dann wird einem jeden das von Gott das Lob zuteil werden. Bis der Herr kommt, bis dorthin, soll man nicht beurteilen. Dann kommt er und dann ist Urteilszeit. Das deutet darauf hin, dass dieses Gericht dann stattfindet, wenn der Herr kommt. Wie lange das dauert, das Gericht, weiß ich nicht. Aber bei Gott kann was sehr schnell dauern oder sehr lang. Aber das ist der Zeitpunkt, oder? Wenn der Herr kommt. Es gibt ja auch andere Stellen, die uns sagen, dass wenn der Herr kommt, dann wird abgerechnet den Knechten. Dann gibt's Lohn. Ei, du guter Knecht, mein, das hast du gut gemacht. Und mögen wir solche sein, wo der Herr sagt, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Du hast mir vertraut und du hast gelernt, mit mir zu leben. Guter Knecht. Das ist schon was Schönes, wenn der Herr sowas sagt. Pah. Wollen wir nicht solche sein, wo der Herr dann Sachen aufbringen muss, sagen muss und man dann schamrot dasteht irgendwie. Ja, ich denke, mit diesen Gedanken wollen wir schließen heute Morgen. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft haben.